selten so gedacht. Systemische und hypnosystemische Konzepte im Dialog.
Band läuft. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Selten so gedacht. Liebe Nadine, grüß dich.
Hallo Jürgen.
Hallo. Nadine, ich dachte, ich fange heute mal so an, mit einer Überraschung vor der Überraschung.
Oh weia.
Also kommt kein Trommelwirbel, sondern eine kleine Überraschung vor der Überraschung, nämlich es gibt ja im Fernsehen, ich weiß nicht, ich gucke ja nicht so viel Fernsehen, wir haben gar keinen, aber ich weiß, dass es in Serien gibt so ganz bestimmte dramaturgische Elemente, nämlich es gibt einen Cliffhanger, den haben wir ja auch manchmal hier, und es gibt was bisher geschah.
Mhm.
Ja, und das ist ja so eine Möglichkeit, dieses was bisher geschah, Leute reinzuholen, die bisher die Folgen vorher nicht geguckt bzw. bei uns gehört haben. Und ich würde mit dir auch gerne kurz darüber sprechen, was bisher geschah.
Okay.
Auf unsere Art und Weise, genau. Und zwar einfach, im Grunde geht es mir darum, das ist eine kleine Hinleitung zu dem späteren Überraschungsthema, das verrate ich aber jetzt noch nicht, dass wir vielleicht nochmal kurz innehalten und überlegen, Mensch, was waren denn so für dich, für mich, so ein paar bemerkenswerte Momente jetzt schon aus unseren Gesprächen. Einfach freies Assoziieren, was fällt dir ein, wo würdest du sagen, Mensch, das war für dich vielleicht auch ein wichtiger Moment oder hat ein bisschen nachgewirkt, so eine starke Resonanz. Mhm. Was bisher geschah?
Was bisher geschah? Na, ich erinnere mehrere Dinge aus unseren ersten Episoden. Was mir zum Beispiel sehr in Erinnerung geblieben ist, ist einmal dieses Thema, welche Kraft eine gute Auftragsklärung hat. Das ist ja im Alltag manchmal ein bisschen so, dass man auch von Kunden ein bisschen gepusht wird, ne, und immer loswerden, loslegen und so weiter. Also ich glaube, da sind wir sehr intensiv drauf eingegangen, auf dieses Thema Auftragsklärung. Und das zweite Thema ist diese Haltung des Nichtwissens. Die spukt mir, seit wir das nochmal so intensiv besprochen haben, eigentlich fast täglich durch den Kopf, und die finde ich total hilfreich.
Ne? Ja, ist interessant, gell? Weil ich habe auch, also dieses Thema mit dem Nichtwissen ist mir auch so präsent, und gleichzeitig dieses Bild von dir, ne, was du da mit dem leeren Kelch damals erwähnt hast. Und das finde ich so hochspannend, gell, dass ich weiß noch genau, wie dieses Bild eine Dichte für mich bekommen hat und auch so was, wo es mir ganz leicht fällt, mich im Nachhinein dran zu erinnern. Ja? Mhm. Also es wäre dieses Bild, als würde dieses Bild ganz viele Inhalte enthalten, aber es ist ein ganz einfaches Bild eigentlich. Und trotzdem sagt es total viel. Es spricht, dieses Bild. Und das finde ich natürlich für unsere Beratung, für Szenarien schon sehr bemerkenswert, ne? Welche Kraft Bilder, gute Bilder haben, die einen bestimmten Inhalt bildhaft ausdrücken, und welche Erinnerungsfähigkeit sie damit auch evozieren.
Mhm. Mhm.
Das ist mir sehr, ja, in Erinnerung geblieben, dein Bild.
Ja, was vielleicht auch noch ein Thema ist, ist dieser Gedanke, Lösungsorientierung ja, und gleichzeitig aber auch sozusagen ein gutes Pacing, also auch das Problem erleben, des Klienten ernst zu nehmen. Darüber hatten wir auch eine Folge intensiver darüber nachgedacht und uns besprochen. Und so eine Grundhaltung von, ja, natürlich wollen wir in Richtung Lösung denken, und gleichzeitig erlebt die Person aber gerade ein Problem und kann nicht sofort davon loslassen, ne, sondern braucht auch erstmal, dass wir da gemeinsam hingucken. Das finde ich auch ein ganz elementares Thema.
Und ich glaube, ein Klassiker jetzt schon war der Moment, als ich dich nach Muster des Gelingens gefragt habe. und die dich, du dich erwischt gefühlt hast. Wie ist denn das übrigens so, Nadine? Hast du dir mal Zeit genommen, seitdem nach Muster des Gelingens Ausschau zu halten?
Jürgen, das ist jetzt nicht so charmant, ne? Also,
ja. Ganz bewusst uncharmant, ja.
Genau. Also auf der einen Seite schon, im Sinne von, ich habe jetzt, wir hatten verschiedene Retrospektiven in verschiedenen Projekten, wo es ja auch immer um die Frage geht, was ist denn gut gelaufen und was wollen wir behalten, was wollen wir weitermachen, ne? Und auch, was müssen wir Neues dazu gewinnen und auch, wovon machen wir einfach weniger, weil es uns nicht getaugt hat. Ne? Also deswegen würde ich sagen, ja, ich habe es nicht Muster des Gelingens genannt, sondern es waren Retros und die haben aber auf jeden Fall dazu beigetragen, dass wir das, was uns gut gelungen ist, also unsere Kompetenz, Netzwerke sozusagen auch wieder ein bisschen befeuert haben.
Ja, ja. Weil wir ja wissen, hypnosystemisch gesprochen, ne, erlebte Realität ist das Ergebnis von Aufmerksamkeitsfokussierung. Naja, und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, zu welcher Form der erlebten Realität lädt ein Muster des Gelingens oder das Fokussieren eines Musters des Gelingens ein? Ja, und ich finde, es ist sehr leicht nachzuvollziehen, ja, dass ein Team oder wir selber, auch wenn wir uns dafür Zeit nehmen, einfach eine andere Realität erleben, wenn wir uns mit Gelingendem beschäftigen. Mhm. Und in unserer heutigen Zeit, in dem hohen Druck, in dem die Wirtschaft auch häufig so operiert und Teams unterwegs sind, Organisationen, würde ich vermuten, dass der Blick von der Einladung, vom Äußeren her, eigentlich sehr stark immer in das Defizitäre geht. Ja? Wir müssen noch ein Problem lösen und noch eins und noch eins und noch eins. Und die Zeit dafür, sich mit dem, was gelungen ist, zu beschäftigen und auch ein bisschen Kraft daraus zu schöpfen, die bleibt häufig meiner Beobachtung nach ein bisschen auf der Strecke.
Überraschung!
Ich beschäftige mich gerade mit einem Phänomen, das mir gerade in den letzten Wochen und Monaten immer häufiger aufgefallen ist, und da würde ich sehr gerne deine Perspektive dazu hören. Und zwar geht es um das Thema Transparenz. Transparenz in der Kommunikation, in großen Organisationen, in Transparenz in der Führung, ja, von Mitarbeitenden. Aber auch vielleicht im Kontext von Transformationen, was muss an welcher Stelle wie kommuniziert werden. Da wird auch häufig von Transparenz gesprochen und manche Organisationen verschreiben sich sogar einer radikalen Transparenz, also zumindest was das Papier betrifft. Mhm. Da hörst du schon gleich raus, dass ich das so vielleicht nicht immer durchgängig auch erlebe. Und meine Frage an dich, weil ich habe dazu verschiedene Hypothesen und Gedanken, wäre, wie würdest du jemanden, sei es eine Führungskraft in einer Organisation, sei es vielleicht auch jemand, der dort Organisationsentwicklung macht, was würdest du dem zum Thema Transparenz nahelegen oder welchen Blick hast du darauf?
Bleiben wir doch mal streng systemisch, bevor ich da eine Antwort drauf gebe, und lass uns das Thema kontextualisieren. Mhm. Ja, wir haben im Systemischen, finde ich, die Aufgabe und auch eine Verpflichtung aus meiner Sicht, Themen ein bisschen aus den Generalisierungen wegzuholen. Ne, Transparenz ist eine starke Generalisierung. Du hast vielleicht ganz andere Vorstellungen wie ich, was es heißt, und die Führungskraft, von der wir es gerade haben, nochmal ganz anders. Und insofern würde ich es mit dir gerne kontextualisieren mit der Frage, erzähl doch noch mal ein bisschen was darüber, in welchem Kontext das Thema so brisant vielleicht ist oder so, dass so viel Aufmerksamkeit dem Thema zugewendet wird. Welche Hintergründe gibt es dafür?
Also ich nehme jetzt mal beispielhaft, aber es gibt gerade mehrere Projekte, in denen das aus meiner Sicht ein Thema ist. Ich nehme ein großes Projekt, wo es in einem Konzern um eine Begleitung eines Transformationsprozesses geht, mit einem erheblichen Abbau von Mitarbeitern, wo wir im Begleitungsprozess ja jetzt einfach wir sind jetzt fast ein Dreivierteljahr mit dabei, spüren, dass natürlich Kommunikation stattfindet in verschiedenen Formaten, auch zu verschiedenen Entscheidungszeitpunkten, ne, was ist jetzt anders, wann gehen welche Mitarbeiter raus, welche Mitarbeitende wurden denn überhaupt identifiziert und so weiter. Also diese Dinge wurden kommuniziert. Und gleichzeitig gibt es im Moment aber auch so ein Gefühl von Ziellosigkeit, fehlende Vision, vielleicht sogar Führungslosigkeit in der Organisation. Also die Menschen berichten uns, dass sie überhaupt kein Bild mehr haben, wo das Ganze noch hinführen soll und so weiter. Und in diesem Kontext, ja, kriegen wir sowohl vom Management auch die Rückmeldung, naja, wir kommunizieren doch ganz viel oder wir sind doch total transparent. Und gleichzeitig für die, die es relevant ist, die sagen uns, nee, wir sind völlig losgelöst, also wir sind im Auflösungsprozess. Meine Beobachtung, vielleicht das mal als Beobachtung oder auch vielleicht sogar schon Hypothese ist, dass Transparenz oder ja, eine Art von Kommunikation besonders definiert wird und dass es in meinem Begriff nicht wirklich Transparenz ist, ne, sondern es sind einzelne Informationen, die vielleicht kommuniziert wurden. Ne, und das wäre aber in meiner Welt noch nicht Transparenz. Genau, also so, hast du schon einen ersten Überblick?
Mhm. Ja, das ist ganz interessant. Und wer genau hat jetzt das stärkste Bedürfnis nach Transparenz in dieser Situation? Was würdest du sagen, wenn das überhaupt der Fall ist?
Die Mitarbeitenden, die weiterhin in der Organisation verbleiben, also die jetzt sozusagen das, was vorher alle gemacht haben an Aufgaben, an Business stabil halten und so weiter, das wird jetzt auf die verbleibenden Mitarbeiter verteilt. Die leiden, ne, gleichzeitig unter diesem jetzt Konfusionszustand, weil es gibt noch keine neue Struktur oder daran arbeiten gerade alle, ja. Aber auch an einer Form natürlich von Überforderung, weil jetzt viel mehr Arbeit da ist, die ja vorher auf viel mehr Schultern verteilt wurde. Und gleichzeitig haben sie das Gefühl, dass sie so abgekoppelt sind vom Management, nicht so genau mitkriegen, wo führt das hin, wofür machen wir das? Wie sieht unser Zielbild aus? Ist es noch eine Organisation, mit der ich mich identifizieren kann? Und da herrscht ein großes Bedürfnis nach Transparenz.
Ganz genau. Und du hast es jetzt schon angedeutet, aber ich stelle dir trotzdem noch diese weitere Frage. Was würdest du vermuten, wenn wir diese Mitarbeiterinnen fragen könnten und sagen könnten, Mensch, ihr wünscht euch Transparenz. Was genau müsste wer wie kommunizieren, machen, tun oder lassen, dass diese Mitarbeiterinnen sagen würden, jawohl, jetzt gehen wir in die richtige Richtung, jetzt entsteht Transparenz. Also an welchem beobachtbaren Verhalten würden die Menschen erkennen, jetzt kommt Transparenz ins Spiel? Was ist deine Vermutung?
Da muss ich jetzt aber schon aus der Deckung kommen, wenn ich dir das erzähle. Das wollte ich ja eigentlich von dir wissen. Das ist der Jürgen hier klassisch systemisch unterwegs, nämlich, dass er mich zu meiner eigenen Lösung bringen will. Ne? Das hatte ich mir jetzt eigentlich anders vorgestellt. Jetzt bin ich mal ein klassischer, bockiger Klient, der sagt, Entschuldigung, ne? Also das soll doch jetzt eigentlich von dir kommen. Also soll ich das
ja,
jetzt
bitte,
tun,
Nadine.
Jürgen? Bist du dir sicher?
Überraschung.
Überraschung. Okay. Also, meine Beobachtung ist, dass Management vor allem eine Idee davon hat, dass sie dann transparent sind, wenn sie Entscheidungen oder fertige Szenarien kommunizieren können. Und das ist ja aber im Moment noch nicht da. Also sie können die Ungewissheit der Zukunft oder irgendwie eine fertige Zielbilder offensichtlich ja im Moment noch nicht liefern und deswegen kommunizieren sie nicht. Also sie kommunizieren immer nur, wenn was fertig ist sozusagen. Und meine Hypothese wäre aber, und das ist tatsächlich auch mein Feedback an Management, dass Transparenz auch heißt, wir wissen es noch nicht zum Beispiel. Oder wir stecken gerade in diesem Thema. Oder wir entwickeln gerade ein gemeinsames Zielbild und brauchen Resonanz aus der Organisation. Also diese Phasen, in denen sich auch das Management befindet, auch das nach außen zu kommunizieren. Es ist so eine seltsame Idee davon, wir müssen erst klar sein oder wir müssen erst fertig sein, um die Dinge transparent machen zu können. Also das gipfelt sogar darin, dass, wenn es irgendwelche Präsentationen an Mitarbeitende gibt, dass dann einzelne Folien geschwärzt sind. Also das ist ja noch das Gegenteil von Transparenz, ne? Das ist ja sozusagen, wir haben da was, das können wir aber noch nicht sagen. Das wäre meine Hypothese, macht das Ganze eher schlimmer, weil mein Gedanke ist, auch eine Klarheit über eine Unklarheit zu haben, verschafft wiederum Klarheit, ja, also Sicherheit am Ende des Tages, ne? Und deswegen wäre für mich beobachtbares Verhalten, das war ja eine Ursprungsfrage von Management, wenn wir sie nah an der Organisation dran hätten, wenn sie sichtbar wären, wenn sie eigene Perspektiven über alles, was sie im Griff haben und alles, was sie gerade nicht im Griff haben, kommunizieren, wenn sie nahbar sind auch für, in welchem Prozess stecke ich auch gerade persönlich emotional oder so, ne? Oder was erlebe ich hier in der Organisation, was irritiert mich, woran haben wir nicht gedacht, ne? Was haben wir tatsächlich übersehen, auch sowas transparent zu machen zum Beispiel, im Sinne einer gemeinsamen Entwicklung. Und da sind wir ja, das ist ein agiler Kontext, zum Beispiel auch, wir dürfen auch zusammen scheitern und daraus lernen, ne? Und das anpassen und was Neues daraus machen. Also eigentlich kennt die Organisation das aus der Produktentwicklung sehr gut, aber aus der eigenen Transformation.
Ja, da gibt es dann anders. Ja. Ja. Nadine, ich freue mich, du bist richtig in Fahrt gekommen.
Ja. Hätte ja gerne von dir gehört, aber den Gefallen hast du mir nicht getan.
Und es ist wieder was ganz Wunderbares passiert, nämlich dadurch, dass du in die Erkundung gehst und auch nach deinen eigenen Antworten suchst, ich als dein Zuhörer, kommen mir Ideen, glaube ich, die viel substanzieller und relevanter sind, als wenn ich sofort was rausschießen würde. Also das könnte man als Mini-Takeaway schon mal festhalten, finde ich. Ja. Im Coaching ist es total meine Erfahrung, wenn ich mir Zeit lasse, erstmal genauer zu verstehen, wie sind die Kontexte, oder du als Klientin oder als mein Gegenüber erstmal dir beim Denken zuhören darf, dass meine Assoziationen, meine Ideen viel reifer werden im Laufe dieses Prozesses, als wenn ich sofort irgendwas rausschieße. Aber jetzt könnte ich schon was rausschießen, Nadine.
Okay, ich überlege ganz kurz, ob ich das jetzt noch möchte, aber ja, ich möchte.
ich hätte mich jetzt kaum noch zurückhalten können. Ich finde es total interessant, was du erzählst. Und zwar auf folgendem Hintergrund. Was wir jetzt gerade gemacht haben, ist aus meiner Sicht ein bisschen genauer zu erforschen, wie dieses große Wort Transparenz interpretiert werden kann und von wem in einer Organisation. Wir haben es ja, das ist ja das Spannende, wir haben es ja, wenn wir schon zu zweit nur unterwegs sind, haben wir ja schon völlig unterschiedliche Wirklichkeitskonstruktionen. Ja, du gibst dem Wort Transparenz eine andere Bedeutung als ich, weil du anders sozialisiert bist, weil du anders aufgewachsen bist, anders ausgebildet wurdest und so weiter und so fort. Wir gehen so oft so beiläufig davon aus, dass wir ein gleiches Verständnis davon hätten, haben wir aber nicht. Und das geht natürlich in Organisationen nochmal multipliziert so zu. Und jetzt könnte, finde ich, eine interessante Intervention sein, wenn dieses Wort Transparenz gerade so aufgeladen ist, also mit Bedeutung aufgeladen ist, könnte es total interessant sein, Dialoge anzuregen zwischen Management und Führung, erstmal der vielleicht Management und der nächsten Führungsebene. Wie verstehen wir eigentlich Transparenz? Also wie ist die Auffassung von Management von Transparenz? Und dann die Führungskräfte auf der nächsten Ebene zu befragen, wie ist denn eure Auffassung von Transparenz? Und darüber ins Gespräch zu kommen. Weil meine Vermutung wäre, dass die Schnittmenge, wie diese beiden sozusagen Hierarchieebenen Transparenz definieren, noch relativ gering ist. Und noch geringer dann auf der Ebene der Mitarbeiterinnen, weil die nochmal vielleicht eine ganz andere Vorstellung davon haben. Also müsste man aus meiner Sicht, und das wäre eine klassische Kulturentwicklung auch in der Organisation, also auf einer kulturellen Ebene zu gucken, wie genau wird Transparenz momentan definiert? Und es scheint ein wichtiger Begriff zu sein angesichts der Krise, in der sich die Organisation befindet. Und darüber Dialoge zu führen, dass eine größere Schnittmenge des geteilten Verständnisses davon, was Transparenz eigentlich in unserer aktuellen Situation bedeutet, eigentlich, ja, was es mit der Transparenz da auf sich hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass in so einem Prozess sehr viel Verständnis füreinander entstehen kann. Management für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterinnen für die nächste Führungsebene und so weiter, weil wir in dem Moment natürlich daran arbeiten, dass unsere Wirklichkeitskonstruktion eine größere Gemeinsamkeit dann fassen kann.
Ja, und gleichzeitig könnte man zu dem Austausch von Verständnis oder jeweiliger Definition von Transparenz auch nochmal gegenüberstellen, welche Auswirkungen hat es, wenn wir zum Beispiel nur Transparenz über Ergebnisse oder über Lösungen geben. Also ich finde schon dieses Thema, auch den Prozess oder die beteiligten Bedürfnisse, die Emotionen, vielleicht auch das jeweilige Scheitern in den einzelnen Phasen der Transformation, das auch zur Verfügung zu stellen. Menschen brauchen nicht nur hübsche Ergebnisse, sie brauchen Sicherheiten auch in dem, was es gerade zu bewältigen. Ne? Und da gibt es ein seltsames Verständnis dafür, dass man das der Organisation nicht zumuten kann. Und ich, woher kommt das denn? Also ich frage...
Ja, da habe ich eine Idee dazu.
Okay.
Ja. Du, da habe ich eine klare Idee dazu. Ich finde, das lässt sich gesellschaftlich auch politisch total gut beobachten. Wann würde sich ein Politiker, eine Politikerin hinstellen? Es gibt ein paar, die es versucht haben. Wenn mich nicht alles täuscht, zum Beispiel der Robert Habeck, der an einer bestimmten Stelle kommuniziert, Leute, wir können nicht alles wissen. Wir haben es mit Disruption zu tun, wir haben es mit Erschütterungen zu tun. Wir wissen manchmal auch nicht, wo die Reise hingeht. Wir versuchen halt irgendwie darin zu navigieren, ja. Und die werden natürlich völlig abgestraft für solche Äußerungen. Also wenn ein Politiker, eine Politikerin sich traut zu kommunizieren, dass sie etwas nicht weiß oder keine Idee davon hat, wo die Reise hingehen soll, ja, was passiert? Die wird nicht gewählt oder viele Leute sagen, was ist denn das für eine Pfeife oder so. Und ich glaube, im Organisationskontext laufen ganz ähnliche Muster. Die Menschen haben die Idee, haben die Führungskräfte die Idee, sie müssten wissen, wo die Reise hingeht. Ja, sonst sind sie keine guten Führungskräfte. Und die Mitarbeiterinnen haben aber nicht zuletzt aus meiner Sicht, das ist dann das Muster, was sich wechselseitig bedingt, auch das Bedürfnis, Mensch, also die Führung muss doch wissen, wo es hingeht. Was du aber ansprichst, ist ein Zwischenraum, finde ich, nämlich in Richtung, könnte es einer Organisation gut tun und vielleicht könnte es dieser Organisation gut tun, genau darüber ins Gespräch zu kommen. Leute, wir haben gerade eine echt verdammt schwere Situation, die erschüttert uns alle auf verschiedenen Ebenen. Und jetzt lasst uns darüber ins Gespräch gehen, in den Austausch gehen. Was heißt es gerade? Lass uns die Unsicherheiten erstmal ausdrücken, die bei uns allen entstehen. Und lass uns gemeinsam gucken, wie wir Wege finden, mit dieser Unsicherheit, mit dieser Krise umzugehen. Und dann entstehen Ideen dafür, wie man weitergehen kann. Vielleicht im Gespräch, im Dialog von allen miteinander.
Ja? Und ergänzend vielleicht zu identifizieren, wo sind wir handlungsfähig, also wo haben wir einen direkten Einfluss darauf und wo gibt es Restriktionen, ne? Also wo ist die Komplexität der Situation so groß, dass wir heute keine Gewissheit schaffen können, ne? Und dann, wo müssen wir auch mit dealen irgendwie. Ne? So. Das glaube ich auch, dass das auf jeden Fall notwendig ist. Ja.
Also wir haben im Hintergrund ein Führungsverständnis auch. Ich greife das mal auf, weil wir haben einige, glaube ich, Führungskräfte, die uns zuhören. Wir haben im Hintergrund ein Führungsverständnis davon, dass Führung wissen muss, wie es geht. Ne? Also echt wirklich wissen muss, wie es geht und immer in der Lage sein muss, Entscheidungen zu treffen und zu wissen, was die beste Entscheidung ist. Aber das stimmt überhaupt gar nicht meiner Beobachtung nach. Führungskräfte operieren beständig in einem Meer der Ungewissheit. Und natürlich müssen sie oft Entscheidungen treffen, damit überhaupt ein nächster Schritt passieren kann. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie wissen können, dass diese Entscheidung richtig ist. Streng genommen, wenn man drüber nachdenkt, kann man Entscheidungen eigentlich nur treffen, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht. Weil sonst ist es keine Entscheidung, sonst wüsste man ja, wie die Zukunft daherkommen wird. Also braucht es schon Entscheidungen, aber mir wird immer klarer, auf welchem Hintergrund Führungskräfte Entscheidungen treffen müssen, nämlich auf dem Hintergrund von Nichtwissen, von nicht gewiss sein können und beständig sozusagen in der Überprüfung zu sein, war das eine gute Entscheidung, muss ich sie revidieren, muss ich einen anderen Weg einschlagen. Und was aber erwartet wird, und da haben wir, glaube ich, so einen Heldenmythos wirksam in unserer Gesellschaft, sieht man, ne, an diesem ganzen Herr der Ringe und was alles irgendwie immer, es sind immer die Helden in den ganzen Filmen, es gibt immer eine Person, die genau weiß und jetzt, bam, ja, und es kann nur einen geben. Und ich glaube, dass dieses Bild des Heldenmythos von Führung total überholt ist, aber noch sehr wirksam ist in den Köpfen von vielen Menschen, von Mitarbeiterinnen, aber auch von Führungskräften selber. Mhm. Und ich würde, du hörst mich leidenschaftlich, ein leidenschaftliches Plädoyer abgeben. Ich würde dafür plädieren, dass Führungskräfte Räume in Zukunft und jetzt in der Gegenwart mehr eröffnen sollten, in denen es zu Dialogen kommt, mhm, zwischen Führung und Mitarbeiterinnen und gemeinsam Wege gefunden werden, im Dialog, so wie jetzt vielleicht bei deiner Organisation zum Thema Transparenz, gemeinsam Wege gefunden werden, was Transparenz heißt oder ein anderes beliebiges Thema und nicht, dass Führung das alles schon fertig gebacken haben muss.
Ganz genau.
Plädoyer Ende.
Ja, teile ich total und auch genau, was du angesprochen hast, die eigene Haltung, das eigene Selbstverständnis von Führung, weil da wären wir jetzt wieder bei der Transparenz, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann auch wirklich zu kommunizieren, das ist meine Entscheidung, aus der unmittelbaren Situation, aus den Informationen, die mir jetzt hier und heute zur Verfügung stehen und gleichzeitig mit der Gewissheit, dass es sein kann, dass wir diese Entscheidung anpassen müssen. Ne? Also ja. Darüber müsste ja an dieser Stelle schon Transparenz geschaffen werden.
Ganz genau. Ja. Und wir haben es mit der, wenn wir das nochmal an unsere Thematik systemisches Denken und Arbeiten anbinden, wir haben es mit der systemischen Schleife zu tun. Wir bilden Hypothesen, wir haben keine Gewissheiten, wir bilden Hypothesen aus. Aufgrund dieser Hypothesen intervenieren wir, aber nicht, weil wir wissen, dass es so geht und so richtig ist, sondern nur, weil wir eine Hypothese haben, dass es vielleicht eine nützliche Intervention ist. Aber dann machen wir erst unsere Beobachtungen. Wie reagiert das System? Wie reagiert die Organisation auf unsere Intervention? Und wir können nicht wissen, wie sie reagiert. Ja, es ist ein autopoietisches, selbstorganisiertes System. Was brauche ich dann? Ich brauche eine neue Beobachtungsschleife, um dann wieder aufgrund meiner Beobachtungen neue Hypothesen zu bilden. Und aus dieser Nummer, aus dieser Schleife kommt eine Führungskraft sozusagen niemals raus.
Genau, und wäre gut, wenn sie darüber spricht.
Ja, an welchem Punkt man gerade in der Schleife ist, ne? Ja, und das transparent macht.
Da sind wir wieder, ja. Ne? Ja.
Ja, schön.
Ja, schön, vielen Dank, Jürgen.
Nadine, bist du einigermaßen zufrieden
happy.
Mit dem Verlauf?
Ja,
happy sogar. Ich sehe die Nadine happy, wow.
Ich habe jetzt doch noch was aus dir rausgekitzelt.
Ja, hast du. Aber so schön, Nadine, wirklich. Also ich kann das nur noch mal an die Stelle hier so setzen, dieses nicht zu schnell zu reagieren, ne, auf so eine Anfrage. Natürlich löst sie mir sofort auch was aus, Transparenz, oh ja, und ist doch so wichtig. Und dann aber zu merken, ich check eigentlich noch gar nicht, ja, wo wir unterwegs sind und wo du unterwegs bist in Bezug auf das Wort Transparenz. Mhm. Und dann habe ich die Zeit, dir zuzuhören und dann tauchen ganz neue Dinge auf. Mhm. Ja. Also, schön.
Selten so gedacht.
Ja, Nadine, wir haben ja heute angekündigt, unser Rätsel endlich aufzulösen, was schon seit Wochen und Monaten hier im Orbit rumfliegt. Für alle, die sich jetzt neu dazu geschalten haben, die es noch nicht kennen, ganz kurz, man könnte es auch in ausführlicher Form bei den letzten Folgen nochmal nachhören. Eine Frau kauft 12 Kokosnüsse für 5 Euro und verkauft diese Kokosnüsse für 3 Euro. Und macht es viele, viele Male und wird infolge dieser Transaktion zur Millionärin. Wie kann das sein? Wir haben schon einige Hypothesen entwickelt in den letzten Folgen. Ich frage dich nochmal, Nadine, du hattest ja jetzt Zeit, auch drüber nachzudenken. Und hast beim letzten Mal auch gemeint, du hättest schon einige neue Hypothesen.
Ich habe neue Hypothesen gehabt, aber die werden immer wilder. Je länger die Zeit dauert, umso wilder werden die Hypothesen.
Ja, sag doch nochmal eine wilde Hypothese.
Eine wilde Hypothese ist, dass ich gedacht habe, man versucht ja jetzt, das tatsächlich in diesen Euros zu rechnen. Und ich habe so gedacht, wenn wir jetzt dabei sozusagen den Kontext verändern, sagen, in was wird sie denn Millionärin?
Herrlich.
Ist es wirklich in Geld oder ist es in Beziehung oder in Kontakt oder was auch immer?
So schön.
Da
so
könnte
schön.
Ja sein. Ne?
Das könnte so sein. Und ich finde es so elegant, wie du das ins Spiel bringst. Und für unsere Hörerinnen und Hörer, ich glaube, genau darum geht es eigentlich letzten Endes in unserer Arbeit so oft, dass wir alternative Erklärungsmöglichkeiten finden, Bedeutungs sozusagen Gebungen, und dass wir damit ganz neue Möglichkeiten auch kreieren und einblenden. Also insofern, ich finde es spitze, ne, dass du das so beharrlich weiterhin machst. Bei diesem speziellen Rätsel gibt es eine wahnsinnig elegante Lösung. Und ich hatte beim letzten Mal schon angekündigt, es ist ein besonderer Zaubertrick in Frageform, weil er nämlich, und ich nähere mich jetzt so langsam auch der Auflösung, weil er nämlich unbewusste Vorannahmen von uns ins Spiel bringt und wir sind uns noch nicht mal bewusst, dass wir hier eine bestimmte Vorannahme in dieses Rätsel reintragen. Das ist das Fantastische an diesem Ding. Und ich komme noch mal auf meine allerletzte Frage zurück in der letzten Folge. Da habe ich dich nämlich gefragt, Nadine, wie kann das sein, dass ein Mensch, eine Frau, beständig Verluste macht? Also wir haben eine Frau, die beständig Verluste macht und infolge dieser Verluste zur Millionärin wird. Wer macht beständig Verluste und wird dadurch zum Millionär, zur Millionärin? Was muss dieser Mensch vorher gewesen sein?
Gute Frage.
Ja.
Ja, vielleicht war sie voll. War sie vorher schon? War sie vorher schon Millionärin?
Noch mehr.
Milliardärin.
Ja, das ist die Lösung.
Nein.
Doch.
So, da hätte sie sie gleich spenden können, oder? Da hätte sie auch gleich noch ein bisschen großzügiger sein können.
Ist es nicht verrückt, Nadine?
Ja.
Jetzt haben wir die Lösung. Sie war vorher Milliardärin und wird infolge dieser vielen, vielen Transaktionen, wo sie beständig Verluste macht, zur Millionärin. Und jetzt frage ich dich, was um Himmels Willen hat es so schwer gemacht, auf diese Lösung zu kommen?
Naja, weil wenn wir denken, jemand wird zum Millionär, glauben wir immer, er hatte vorher weniger.
Ganz genau. Wir gehen nämlich davon aus, dass Millionär zu werden von unten nach oben geschieht. Wenn wir jetzt Bill Gates hier in der Show dabei gehabt hätten und ihm diese Frage gestellt hätten, der wäre vermutlich sehr schnell draufgekommen. Mhm. Das Verrückte ist aber doch, dass jetzt, wo die Lösung auf dem Tisch liegt, ist sie völlig plausibel. Die Frau war vorher Milliardärin. Nur vorher waren wir nicht in der Lage, diese Plausibilität in unserem Denken überhaupt herzustellen.
Ja, weil wir natürlich so einen Standardweg genutzt haben. Ne? Also.
Ja, und man könnte sogar noch weitergehen und sagen, bei dieser Fragestellung wird eine unbewusste Vorannahme von uns aktiviert. Ja, das ist die, die du gerade formuliert hast, nämlich es geht immer von unten nach oben, wenn ich Millionärin bin. Und du warst, und viele andere Leute auch, inklusive mir, wir sind nicht in der Lage, diese unbewusste Vorannahme überhaupt in Frage zu stellen. Mhm. Weil sie sozusagen unser Denken beeinflusst, ohne dass wir mitbekommen, dass es der Fall ist.
Mhm.
Und es hat natürlich irre Implikationen, finde ich, für unser Beratungsgeschäft.
Ja, und gleichzeitig fand ich jetzt meine Hypothese auch ziemlich charmant, wenn sie jetzt zum Beispiel Millionärin der Herzen ist, weil jeder mitbekommt, dass sie sie günstiger verkauft. Das ist auch nicht so schlecht.
Die war super. Ich habe dich ja vorhin schon gelobt dafür. Mir ging es nur darum, ne, nochmal aufzuzeigen, wie stark unbewusste Vorannahmen unser Denken, unsere Wahrnehmung prägen können. Und wir finden keinen Weg raus, weil wir eben noch nicht mal wissen, ne, ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Wir wissen noch nicht mal, dass Rumpelstilzchen überhaupt in Aktion ist.
Mhm.
Und vielleicht können wir noch einen Moment stehen bleiben, Nadine. Was könnte das für unsere Beratungssettings bedeuten, wenn wir davon ausgehen, dass wir selber, aber auch unsere Klienten, unsere Klientinnen, auch solchen unbewussten Vorannahmen vielleicht aufsitzen?
Naja, dass wir tatsächlich mal sozusagen über Kopf denken, also dass wir Angebote machen, vielleicht auch Hypothesen bilden, die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen verrückt klingen oder sehr ungewöhnlich oder paradox oder wie auch immer, ne? Dass wir mal das Gegenteil von dem annehmen, was wir sonst annehmen als Standard, um zu gucken, welche Resonanz löst das bei unserem Gegenüber aus? Ne? Hat er einen Aha-Effekt? Hat er so einen Moment, wo er sagt, ah ja, genau. Oder sagt er, nee, ist völlig abstrus, ne? Also, ja.
Weil wir beim letzten Mal, in der letzten Folge doch, haben wir ja auch über Edward de Bono gesprochen, ja, und wie er Tools entwickelt hat, um aus eingefahrenen Denkmustern rauszukommen. Der hat ein Verfahren entwickelt, um genau das zu gewährleisten, was du gerade beschrieben hast. Das nennt sich die provokative Operation. Und in der provokativen Operation sucht man als allererstes nach möglichen Vorannahmen, die man in Bezug auf eine Fragestellung hat, und dreht diese dann auf den Kopf, also eigentlich eine Kopfstandmethode aus dem kreativen Werkzeugkoffer. Und darüber kann man so eine starke Irritation erreichen, dass auch solche, ja, vielleicht unbewussten Vorannahmen in Frage gestellt werden können. Also, es wäre was vielleicht auch mal für eine ganz eigene Sequenz, dass wir darüber nochmal sprechen, inwieweit auch Kreativmethoden in der Beratung wirklich ihren ganz eigenen Platz haben.
Auf jeden Fall. Ich
Ja?
bin dabei.
Okay. Also dann, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden bestimmt in Bälde auch ein neues Rätsel nochmal ins Spiel bringen. Aber für dieses Mal, die Millionärin war vorher Milliardärin zum Mitschreiben.
Sehr schön.
Überraschung.
Dann wäre ja jetzt ich
Ich
dran
bin
mit
sehr
meiner
gespannt.
Überraschungsfrage. Ja, bist du
Ich bin
gespannt?
gespannt.
Da rechnest du null damit.
Wahrscheinlich, aber das ist mir ja beim letzten Mal auch schon so passiert, deswegen bin ich jetzt, ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch aufgeregt bin. Ich bin jetzt
Nee,
gespannt.
ne? Man ist es schon gewohnt. Ja, Nadine, kleine Anmoderation wieder, um dir auch ein bisschen Zeit zu geben, deine Netzwerke zu aktivieren. Mir geht es um das Thema Transfer. Ja, ich war letzte Woche am Maihai, ich hatte es dir vorhin schon kurz erzählt, und habe dann 2-Tage-Seminar gemacht zum Thema Transfer mit der Überschrift Die Erkenntnis braucht Hilfe. Untertitel Sie allein ändert keine Gewohnheiten. Und wir haben es mit einem Thema zu tun, das aus meiner Sicht ein fundamentales Thema in der Beratung darstellt, nämlich die Frage, wie können Menschen, also nicht nur in der Beratung, sondern im Training, in der Organisationsentwicklung, Supervision, Coaching, Therapie, you name it. Wir haben die Frage am Start, wie können wir Menschen dabei unterstützen, das, was sie im Beratungsraum, im Trainingsraum, im Seminarraum vielleicht für sich entwickelt haben an Erkenntnissen, wie können wir sie dabei unterstützen, das Gelernte, und es mögen auch Verhaltensänderungen sein, in ihre Kontexte, in ihren Alltag hinüber zu transportieren. Transfer heißt interessanterweise hinübertragen. Also es wird etwas von einem Ort, von einem Raum in den anderen hinübergetragen. Wie können wir sie dabei unterstützen? Weil die Beobachtung die ist, dass der Transfer nicht immer automatisch gelingt. Nur weil Menschen an einem Ort was für sich begriffen haben, heißt es noch lange nicht, dass sie an einem anderen Ort dieses Verhalten oder diese neue Erkenntnis auch in die Tat umsetzen. Das kann ganz unverbunden bleiben. Und auf dem Hintergrund, Nadine, wollte ich dich fragen, welche Rolle transferunterstützende Maßnahmen im Coaching, aber auch in deinen anderen Kontexten für dich spielen. Und naja, und vielleicht können wir auch handwerklich an irgendeiner Stelle werden, ne, dass wir über Methoden sprechen, über Ideen. Was können unsere Hörerinnen und Hörer tun, wenn sie in solchen Kontexten unterwegs sind, um Transfer zu unterstützen?
Ja, schön. Sehr interessant, weil wir auch gerade ein Projekt haben, das heißt auch Transferprojekt.
Ja?
So, ganz genau.
Okay.
Ja, also, die Frage war ja, wo begegnet es mir oder wo spielt es eine Rolle?
Es ist für uns gerade oder auch für mich gedanklich vor allem an den Stellen, wo Organisationen mit uns auf uns zukommen mit einem Anliegen, das zum Beispiel heißt hier, wir haben ein Thema Resilienz, was wir stärken wollen in der Organisation oder ein neues Führungskräfteentwicklungsprogramm, was ja klassischerweise standardmäßig immer mit Workshops aufgesetzt ist. Ne? Ein solider Berater bietet halt irgendwie einen Workshop an, was eine gute Sache ist, ne? Weil wir kommen in Dialog und können auch Impulse setzen, können Theorien zur Verfügung stellen, Handwerkszeug zur Verfügung stellen, alles prima. Aber wie du ja richtig gesagt hast, reicht es ja noch nicht, dass es jemand anwendbar nachher in seinem Alltagsgeschehen auch tatsächlich wieder nutzen kann für sich. Und wir beschäftigen uns jetzt seit einiger Zeit mit neurobiologischen Aspekten, also Neuroplastizität. Ne, weil wir sagen, Lernen oder Veränderung von Verhalten hat was mit neuronalen Netzen zu tun. Am Ende des Tages ist es eigentlich ein biologischer Prozess, ja, den wir erstmal verstehen müssen, damit wir dann auch verstehen können, wann verändert sich Verhalten und wann verändert es sich möglicherweise auch nicht. Und eine Beobachtung von mir zum Beispiel ist, wenn eine Organisation, und in der Regel kennen wir das im Moment aus allen möglichen Organisationen, dass das Level an Arbeitslast, Dynamik, Zeitdruck relativ hoch ist. Ne? Also die Menschen permanent unter viel Arbeit auch teilweise leiden. Dann ist aus neurobiologischer Sicht es überhaupt gar nicht günstig, dort jetzt ein Verhalten zu verändern, weil sozusagen dieser Druck, dieser Reiz, der Stress, der dadurch ausgelöst wird, eher dazu führt, dass wir alte Muster, nämlich Routinen, nutzen, um diesen ganzen Stress zu bewältigen. Und wir brauchen aber eigentlich, um neue neuronale Muster anzubringen oder überhaupt entwickeln zu können, brauchen wir Energie, deutlich mehr Energie für unser Gehirn, bedeutet das, als eine Routine ablaufen zu lassen. Ne? Wenn ich mir jetzt mich erinnere an dein Rätsel, ne? Das ist keine Routine von mir. Dann fängt natürlich sofort alle meine Erfahrungswerte, meine Kompetenzen an und sagen, warte mal, wie könnte ich mir das jetzt herleiten? Aber es ist keine Routine. Ne? Wenn du mir jetzt aber sagst, schreib mir mal 3 Fragen für eine Auftragsklärung auf, dann muss ich jetzt nicht mehr so lange drüber nachdenken. Ne? So. Also das heißt, wir gucken auf diese neurobiologischen Aspekte und eines davon heißt zum Beispiel auch, dass wir Wiederholungen brauchen, dass überhaupt Synapsenbildung möglich ist. Das heißt, wie schaffen wir es außerhalb eines Workshops, eines Coachings, dass jemand in kleinen Steps, also nicht das große Programm, sondern wirklich in kleinen Mini-Wiederholungen über einen längeren Zeitraum in sowas wie eine Trainingsphase kommen kann, damit sich ein neues neuronales Muster über Synapsenbildung überhaupt bilden kann oder entstehen kann. Das vielleicht ja. Mal so.
Ja, jetzt fände ich es interessant, aus deiner Erfahrung noch zu hören. Jetzt, mir ist es vollkommen einleuchtend, ne, wenn ich jetzt über Einzelpersonen spreche und sage, oh, ich habe jetzt für mich erkannt, ich müsste mich mehr bewegen, ja, körperlich, tut mir gut und so weiter. Und jetzt finde ich eben solche kleinen, es gibt ja diesen wunderbaren Begriff inzwischen der Tiny Habits, und da gibt es ein ganzes Konzept darum herum, ne, wie man große Aufgaben in kleine, winzigste Einheiten zerlegt, sodass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man es umsetzen kann. Ne? Das, so höre ich dich ein bisschen raus. Und das finde ich in Bezug auf Einzelpersonen erstmal sehr nachvollziehbar und gut durchdacht auch. Was würdest du sagen, Nadine, wenn ich mit einer Organisation oder nehmen wir mal ein Team zu tun habe, ja, und ein Team sagt auch, wir haben erkannt, unser Verhalten in einem Meeting ist nicht ganz so günstig, ja, so wie wir miteinander bisher umgegangen sind. Da sind auch Muster entstanden und jetzt wollen wir neue Muster ausprägen. Das ist letzten Endes auch eine Art von Transfer. Ne? Wir müssen, alte Gewohnheit, neue Gewohnheit. Ist nicht so einfach, ne? Da von einer alten Gewohnheit in eine neue Gewohnheit zu kommen. Wie könnte man zum Beispiel in dem Team, in der Teamentwicklung, in der Teamsupervision den Transfer unterstützen? Mhm. Was ist da deine Erfahrung?
Also, es gibt ja immer am Ende von gerade so Teammaßnahmen so eine schöne Vereinbarungsmap, ne, die man dann, also wer soll wann bis was, bis wann geschafft haben. Und Da gibt es, glaube ich, von dem Bernd Schmidt eine ganz schöne Regelung. Kennst du die vielleicht? Kennst du
nicht? Nein. Erzähl.
Der hat nämlich diese Tabelle erweitert. Der hat einmal gesagt, wer ist sozusagen Themenpate für eine bestimmte Vereinbarung, ne, und nimmt sich die und beobachtet das in der Organisation und ne, hält zum Beispiel auch nach, haben wir bis zu diesem Zeitpunkt schon was erreicht, was müssen wir verändern. Und dann gibt es aber noch so kleine Helfer, die heißen Erinnerer. Also die dürfen über alle Themen hinweg zwischendurch in der Organisation einfach Feedback geben und sagen, Mensch Jürgen, wir wollten doch irgendwie unser Meeting kürzer halten, jetzt sprichst du schon wieder so lange. Ne? Jetzt machen wir einen Punkt zum Beispiel. Also so Erinnerer, die gehen in die Rolle der Erinnerer und haben die Aufgabe auch zu beobachten und dann aber sofort auch Feedback zu geben. Das heißt, die Rollen werden anders aufgeteilt und die Verantwortlichkeiten werden gegeben in einem System. Ne, werden einfach, man macht sich Dinge bewusst im Prinzip. Darum geht es ja eigentlich, die unbewussten, unwillkürlichen Muster ein Stück weit auszutricksen, ne, und nochmal eine Entscheidungsfähigkeit zu haben, dadurch, dass jemand sagt, du sprichst schon wieder zu lange, tut mir leid, mein Freund, ne, hatten wir anders vereinbart. Ja, so. Also das wäre so eins. Und das Zweite wäre natürlich, dass man gleich an den Formaten auch was verändern kann. Also wenn wir zum Beispiel vorher ein Meeting hatten, das immer mindestens schon auf eine Stunde angelegt war und wir haben gemerkt, das ist überhaupt nicht effizient miteinander, dass man zum Beispiel hingeht und sagt, maximal 15 Minuten. Jeder bereitet sich besser vor und fokussiert sich wirklich auch mit seinen Botschaften. Und es geht nicht in so eine wilde Diskussion, sondern wir gehen wirklich mit To-Dos, mit kleinen Outputs auch aus diesen Meetings heraus. Also man könnte auch in den Formaten die Formate schon anders anlegen. Das machen wir teilweise auch.
Ja. Ja. Was würdest du sagen, Nadine? Das Spannende ist ja, wir unterhalten uns über das Thema Transfer. Dass wir uns da überhaupt darüber unterhalten, deutet ja darauf hin, dass es nicht so ohne ist. Ne? Also das passiert nicht einfach automatisch. Was wäre deine Hypothese oder deine Hypothesen, was es in manchen Situationen so schwer macht, Menschen, aber auch Organisationen, Teams, neue Muster zu entwickeln? Also was macht es so schwer, von alten Mustern loszulassen, die man vielleicht auch erkannt hat, dass sie wenig förderlich sind, und neue Muster auszubilden?
Na, ich glaube, zwei Aspekte. Für mich haben, wenn Muster irgendwann entstanden sind, dann hatten sie auch immer eine Funktion. Also das heißt, bei allem, was sie möglicherweise an nicht hilfreichem liefern, haben sie auch immer die andere Seite. Also man müsste gucken, was muss auch bewahrt werden durch das Verändern des Musters, weil es uns sonst verloren geht, zum Beispiel. Mhm. Also könnte ja sein, wenn wir immer ein Meeting hatten, wo wir mindestens eine Stunde miteinander geplaudert haben, dass es auch eine gute Form von Begegnung war irgendwie, weil ich die anderen sonst gar nicht so mitbekommen habe. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, so.
Ja.
Also das heißt, ich würde bei den Mustern immer auch diesen wertvollen Anteil angucken und sagen, wofür lohnt es sich, was davon wollen wir behalten? Ne? So, und wie schaffen wir das? Und das Zweite, und das hat, finde ich, auch aktuell viel mit der Situation von uns allen im Prinzip zu tun. Wir haben viele Kontexte, wo wir mit einer hohen Unsicherheit konfrontiert sind. Ne? Also durch die Weltkrisen, die Natur, die mittlerweile, ne, einfach auch die Segel streicht, die Energiekrisen, also Corona hat dazu beigetragen, also diese multiple Last der Unsicherheiten, die wir haben, so dass ich das Gefühl habe, dass das Bedürfnis nach Sicherheiten, und auch wenn es unbewusst ist, höher ist. Das heißt, eine nicht hilfreiche Routine gibt mir deutlich mehr Sicherheit als noch eine nicht bekannte, hilfreiche, neue Regelung. Ja.
Ja. So wichtig, ne? Dieser Aspekt. Wie stark, ne, dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität sein kann. Da gibt es diese Geschichte vom Mullah Nasruddin, fällt mir da gerade ein. Hatten wir die schon mal hier? Ich glaube nicht, oder? Ich bin ganz kurz in der Geschichte. Mullah Nasruddin ist ja so eine Figur wie der Till Eulenspiegel, nur aus dem Orient. Muller ist betrunken und krabbelt unter einer Straßenlaterne rum. Offenbar sucht er irgendwas. Ne? Kommt der Dorfpolizist, ein Kumpel von ihm, vorbei und sagt: Muller, was suchst du denn da? Ja, ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich komme nicht in mein Haus rein. Na komm, dann helfe ich dir. Ne? Dann krabbeln sie da zu zweit auf dem Boden rum. Nach einer Viertelstunde sagt der Polizist: Also, Muller, jetzt sind wir hier, es ist hell, wir finden den Schlüssel nicht. Bist du dir sicher, dass du ihn hier verloren hast? Und dann sagt der Muller: Nö. Dann sagt er: Spinnst du? Wo hast du denn den verloren? Ja, da hinten im Gebüsch. Ja, warum suchen wir denn dann hier? Und dann sagt er: Naja, hier ist es so schön hell und so übersichtlich, und da hinten im Busch, da ist es so dunkel und so unbequem.
Ja? Genau.
Das ist faszinierend, ne? Das ist eine alte Geschichte, aber sie beschreibt das, was du gerade in anderen Worten auch gesagt hast. Offenbar ist Veränderung, also Transfer hat ja oft was mit Veränderung zu tun. Wir wollen was anders machen als bisher. Offenbar hat Veränderung auch was Beunruhigendes. An manchen Stellen auf jeden Fall. Nicht immer, aber an manchen Stellen.
Naja, ich glaube auch, dass lieber ein verlässliches Übel als eine unverlässliche Zukunft bei vielen so der Gedanke ist gerade, weil ne, verschiedenste Kontexte im Moment, die vielleicht ja vor ein paar Jahren noch mehr Sicherheit gegeben haben, auch jetzt plötzlich unter diesem Unsicherheitsfaktor stehen. Ne? Und das ist wie so ein Fass, was irgendwann voll ist. Irgendwann hält man fest an das, was noch an dem, was gerade noch greifbar ist. Ne? So.
Das heißt, wir bräuchten als Individuen, vielleicht aber auch als Gesellschaft oder auch in den Organisationen, wir bräuchten, wenn wir das ernst nehmen, einen Moment lang, bräuchten wir eine Art Fähigkeit, eine Sicherheit im Umgang mit Unsicherheit. Mhm. Also die Fähigkeit, auch angesichts von Unsicherheit noch in irgendeiner Art von innerer Sicherheit zu bleiben, damit wir mit den Unsicherheiten, mit denen wir es zu tun haben und zu tun bekommen werden, auch gesellschaftlich gesehen, besser tragen können miteinander.
Absolut. Meine Beobachtung ist da, dass wir, glaube ich, lange Zeiten, gerade was zum Beispiel berufliche Existenzen angeht oder ja, vielleicht auch finanzielle Sicherheiten zum Teil und so weiter, dass wir sehr external fokussiert waren, ne? Dass wir gedacht haben, wenn wir uns jetzt in dem Konzern einen Job suchen, da sind wir safe, oder wenn wir die und die, das und das Studium machen, ne, mit dieser Beruflichkeit, da ist ganz klar, dass ich da immer gut aufgehoben bin. Und dass aber diese ganzen externen Sicherheit sich in den letzten Jahren mehr und mehr aufgelöst haben. Ne? Also die gibt es so nicht mehr. Und die Menschen haben eher gelernt, die Sicherheiten im Außen zu finden, als die in sich irgendwo zu verorten. Und ich bin total bei dir, dass ich glaube, es braucht eine Entwicklung hin, ein Sicherheitsgefühl, zum Beispiel durch den Umgang mit Unsicherheit, aber möglicherweise auch durch das Reflektieren von Mustern des Gelingens. Also wie ich bin ich in der Vergangenheit, ne? Mit welche Strategien, welche Kompetenzen habe ich auch mit total neuen Situationen umzugehen, ja? Und wie hoch ist meine Anpassungsfähigkeit? Ne? Also jetzt plötzlich eben zu sagen, hey, Corona-Lockdown und ich muss mich neu organisieren. Ne? Also da ist es uns ja extrem gut offensichtlich allen gelungen, sehr schnell uns anzupassen und unser Leben irgendwie neu zu strukturieren. Ne? Und das aber mehr in sich zu finden, als immer im Außen zu suchen, dass mir jemand diese Sicherheit zur Verfügung stellt, das, glaube ich, wird der wichtigste Punkt sein.
So interessant, was du sagst. Mir fällt noch dazu ein, auch in Anlehnung an das Bild, ne, wenn man das Bild von dem Muller so hernimmt und so ernst nimmt, dann erkennt man, dass ein Problem, das der Muller hat, dass er total identifiziert ist mit sich selbst, also mit seinem Verhalten. Ja, also in seiner Welt sozusagen macht es ja Sinn. Ja, da hinten ist es halt unbequem. Ja. Ob der Schlüssel, das ist ja völlig egal, aber hier ist es halt so schön bequem. Und da würde man sagen, ihm fehlt ja die Fähigkeit, sich selbst dabei zu beobachten, was er tut. Da kommt ja erst der Polizist dazu, der dann so eine Art Instanz ist in dieser Geschichte, sagt, hey, der hinterfragt das Verhalten. Und ich glaube, dass wir eine ganz wichtige Information in diesem Bild haben, dass wir nämlich auch alle oder viele von uns beständig total identifiziert sind mit sich selbst, mit ihrem Verhalten, mit der Situation, in der sie drinstecken. Und wie, es ist keine Bewusstheit darüber da, wo ich drin stecke und was ich mache, sondern ich renne einfach. Ne? Viele Leute beschreiben es als Hamsterrad oder so. Und deshalb glaube ich persönlich, und das meine ich auch in Anlehnung an das Thema Transfer. Glaube ich persönlich, dass es extrem wichtig wird, auch für uns Einzelne, aber auch für unsere Gesellschaft, die Fähigkeit zu entwickeln, aus dieser Identifikation auszusteigen. Und in der Lage zu sein, ja, das, was heutzutage in vielen Achtsamkeitsprogrammen, Mindfulness, ne, früher hat man es einfach Meditation genannt oder Entwicklung des inneren Zeugen. Ich glaube, dass es wirklich bedeutsam wird in unserer, ja, in den multiplen Krisen auch, in denen wir uns bewegen, dass wir die Fähigkeit entwickeln, trotz aller Bedrohung, die da entsteht, dass wir in der Lage sind, uns nicht vollständig von ihnen auffressen zu lassen, sondern in einer beobachtenden Haltung zu bleiben, in einer Disassoziation und damit auch neue Freiheiten zu gewinnen, eben nicht musterhaft nur zu reagieren auf das, was uns da entgegenkommt.
Ja, und das eine von dem anderen zu unterscheiden, also auch wahrzunehmen, wann bin ich mitten in meinem Muster drin, ne? Und wann habe ich die Wahlfreiheit, ne? Zu sagen, mache ich es so oder mache ich es so. Ne?
Mache ich es anders. Ja, diese Wahlfreiheit. Ne? Bei der Müller, der hat keine Wahlfreiheit, aber wenn ich diese Instanz in mir fördere, ne, wo ich mich selbst beobachten kann, den inneren Zeugen entwickle, dann kommt plötzlich Wahlfreiheit ins Spiel. Und ich glaube, das haben wir beim Thema Transfer, ist eine ganz große Frage. Ne? Haben wir überhaupt die Wahl, ein anderes Verhalten an den Tag zu legen? Ja. Nadine, magst du noch was? Ich hatte dich ja eingeladen zu fragen, also das Thema zu erkunden, ein bisschen Transfer, jetzt sind wir in so einem schönen Dialog gelandet. Auf einer methodischen Ebene, wir wollen ja immer auch ein bisschen so die Hand, ne, die handwerkliche Ebene mit im Spiel halten. Wenn du unseren Hörerinnen und Hörern noch eine kleine Idee geben würdest in Bezug auf, wie man Transfer im Coaching oder auch in der Teamentwicklung, whatever, unterstützen mag als Beraterin, was gehört zu deinen Lieblingsverfahren?
Also du hattest ja eben die Tiny Habits angesprochen. Die finde ich ganz wichtig, ne, dass Menschen, also häufig wollen sie dann gleich den ganzen Berg auf einmal bezwingen, ne, und nehmen sich viel zu große Dinge vor, sondern dass sie sich wirklich, also dass sie ein bisschen milde mit sich selbst umgehen, ne, und einfach kleine Mini-Schritte für sich vornehmen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir ja mittlerweile wissen, dass das Ganze Zeit braucht. Und wir gehen ja mittlerweile von fast 60 Tagen aus. Also es war ja immer mal dieses 28-Tage-Gespenst. Wir gehen ja deutlich mehr, das Gehirn braucht deutlich mehr Zeit, um es wirklich fest zu etablieren, ja, auch Verhalten. Dass es sozusagen sowas wird wie eine neuronale Autobahn, ne, die ganz einfach dahin gleitet, ne, dass es eine neue Routine wird. Also das heißt, es ist tatsächlich auch ein bisschen Arbeit, ne, so diese, das durchzuhalten, so ein bisschen immer wieder das Thema sich bewusst zu machen und kleine Einheiten dazu trainieren. Und wir haben jetzt gerade, hat eine Kollegin von mir ja ein ganz schönes Konzept entwickelt für ein Team, ne, weil du auch gesagt hast, individuell ist ja auch nochmal so eine andere Hausnummer als jetzt in einem ganzen Team. Und da wollen wir tatsächlich dieses Thema Resilienz und Veränderungskompetenz stärken innerhalb einer Organisation. Und wir haben uns jetzt so ein bisschen angelehnt an die Methode des Working Out Loud. Kennst du bestimmt auch, ne? Kennst du nicht? Also ist ein Konzept, wo du im Prinzip innerhalb von 12 Wochen in einer kleinen Gruppe von 4 bis 5 Menschen ja ein eigenes Thema voranbringen oder in die Welt bringen willst, sichtbar werden willst. Und da gibt es einen ganz festgelegten Leitfaden. Also die Gruppe trifft sich jede Woche und arbeitet diesen Leitfaden ab mit kleinen Fragestellungen. Also selbst die Stunde, die man zusammensitzt, ist minutiös geplant. Ja, also du musst dir gar keine Gedanken machen, wie mache ich das jetzt, sondern das ist alles vorgegeben in diesem Plan. Und sowas Ähnliches bieten wir jetzt dem Kunden eben zum Thema Resilienz und Veränderungskompetenz an, dass eine Transfergruppe, die hier an diesem Thema arbeiten will, sich wirklich 12 Wochen lang jede Woche trifft und einen kleinen Step in eine gute Richtung macht. Und das würde eben genau dieses Thema weg von, wir machen nur einen Workshop und dann werden die das schon wissen,
alles, ne, gut,
sondern, ja. Sondern sie drehen und wenden dieses Thema weiter, sie vertiefen das, sie machen einzelne kleine Dinge anders und so weiter und das über diesen langen Zeitraum. Also ich bin sehr begeistert von der Idee von Yvonne.
Nadine, jetzt bin ich total zufrieden nach deiner letzten Ausführung. Ja, wunderbar, ganz schön. Geben wir in die Shownotes rein. Auch ein kleiner Hinweis an der Stelle. Unsere Shownotes sind ja immer noch mal voll mit Links und Erläuterungen zu den Konzepten, die wir hier besprechen, Hinweisen auf Literatur. Und da geben wir auch zu diesem spannenden Konzept, Working Out Loud, gell, heißt das, geben wir da noch ein paar Infos rein.
Takeaways.
Nadine, es ist an der Zeit, unsere Takeaways zu formulieren. Ja. Magst du anfangen? Was würdest du als Takeaway bezeichnen heute?
Explorieren, nicht gleich losstarten, finde ich, ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ne, wo du heute mit welchen Fragen haken wir erstmal nach, um ein Thema, eine Fragestellung in den entsprechenden Kontext zu setzen und damit dann auch natürlich auch schon Energien und Lösungskompetenzen bei dem Klienten freizusetzen. Ja. Das finde ich ein ganz schönes Takeaway.
Ich bringe noch was rein, was wir so explizit gar nicht formuliert hatten, was aber in dem Bild von dem Muller drin steckt, nämlich diese Fähigkeit, aus der Verschmelzung mit ja, der eigenen Assoziiertheit, mit den eigenen Gedanken und Gefühlen aufzuwachen sozusagen und in so eine Metaposition zu kommen. Interessanterweise hat der Gunther, also Gunther Schmidt, in den hypnosystemischen Konzepten, als ich mich mit dem Thema Transfer nochmal intensiver beschäftigt habe, hat er das tatsächlich formuliert. Er hat gemeint, eine der grundlegendsten Ideen im hypnosystemischen Arbeiten mit verschiedenen Gefühlszuständen natürlich auch und manchmal sehr heftigen Gefühlszuständen, ist es zu Beginn der Beratung die Basis zu legen, diese Metaposition, also die Fähigkeit, sich selbst zu disassoziieren von den eigenen Gedanken und Gefühlen, sagt, es ist die absolute Grundlage, auf der dann alle weiteren Interventionen stattfinden. Mhm. Und es ist eine der wichtigsten Aufgaben von uns als Berater, Beraterinnen, diese Metaposition, diese Fähigkeit eben auszusteigen, sich zu disassoziieren, bei unseren Klientinnen anzuregen. Mhm. Das finde ich bemerkenswert, ne? Weil mir war das in der Ausbildung selber war das gar nicht so klar, dass ihm das so ein wichtiges Anliegen ist, aber er hat es sehr deutlich formuliert in seinen Büchern, welche elementare Rolle diese Fähigkeit spielt im hypnosystemischen Vorgehen.
Ja, und ich finde auch noch ein Takeaway wäre für mich vielleicht auch, weil ich jetzt gerade wirklich viel Leidenschaft für das Thema Transparenz aufbringe, auch gerade für Organisationen Transparenz zu definieren und wirklich auch in der Organisation Resonanz dafür einzuholen, was braucht es wirklich an Informationen auch über den gesamten Prozess, ne? Und wie kann Transparenz vielleicht auch neu definiert werden gemeinsam?
Ja, da würde ich mich gerne dazu stellen. Insofern, dass das nicht nur die Aufgabe von Führung ist, das zu definieren, ne, sondern dass es eben in einem Dialog besteht mit den ganzen Ebenen in einer Organisation, dass Führung die Aufgabe hat, diesen Dialog anzuregen und Räume dafür zur Verfügung zu stellen, aber dass sie die letztendliche Definition von Transparenz ja gar nicht liefern kann, sondern dass die gemeinsam entwickelt wird, weil dadurch erst eine gemeinsame Wirklichkeitskonstruktion entsteht und ein gemeinsames Verständnis füreinander. Das ist mir heute an deinem Beispiel auch nochmal sehr deutlich geworden. Ja.
Genau, und vielleicht zum Thema Transfer, auch milde mit sich zu sein, ne? Also kleine Mini-Veränderungen anzuerkennen, sich zu beobachten und auch zu wissen, dass ja jede kleine Veränderung aber auch schon in unserem Gehirn sozusagen eine neue neuronale Vernetzung, zumindest leichte Verknüpfungen, leichte synaptische Feuer schon auslöst. Ne? Und je mehr wir das intensivieren, umso eher werden wir unsere Muster auch verändern.
Mir hat deine Idee, also das Working Out Loud, aber die hast du vorhin schon mal in einer anderen Form schon auch ins Spiel gebracht, total gut gefallen, dass in Teams, in Organisationen Menschen füreinander zu Erinnerungshelferinnen werden für die Veränderung. Also dass es quasi Beauftragte gibt, die sich verantwortlich fühlen, da haben wir das Thema Verantwortung, Rollenklarheit, Verantwortung, die sich verantwortlich für die Veränderung fühlen, beziehungsweise dafür, dass sie dauernd wieder ins Bewusstsein kommt. Das finde ich einen enorm wichtigen Hinweis auch für Teamsupervisionen, solche Rollen zu besprechen und wer fühlt sich verantwortlich. Weil meiner Ansicht nach hakt es genau daran in Teams häufig, dass alle die Veränderung gerne haben oder sagen, ja, nur es fühlt sich keiner verantwortlich, wieder darauf hinzuweisen, wir wollten doch da was anderes machen. Und dann dieses Mentoren, ne, diese Mentorship von Bernd Schmidt, was du da ins Spiel gebracht hast, finde ich ein ganz hervorragendes, auch sehr pragmatisches Takeaway.
Ja. Schön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass wir dich heute ein wenig neugierig machen konnten und dass du auch beim nächsten Mal einschaltest, wenn es wieder heißt.
Selten so gedacht.
Last but not least.
Das Leben ist nicht das, was es sein sollte. Es ist, was es ist. Die Art und Weise, wie du damit umgehst, macht den Unterschied. Virginia Satir.